Wenn ich das jetzt übertragen soll, halt auf andere Städte, auf andere Bundesländer, ne, da ist halt wirklich noch ganz, ganz viel Arbeit. Und das sollte ja unser Ziel sein, ne, dass wir nicht nur punktuell gucken, sondern dass wir unser Gesamtsystem einmal anpacken müssen.
Pflege faktisch, der Pflegepodcast. Powered by Medifox Dahn.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, in der heutigen Folge spricht Francesca mit Christian Westermann. Christian engagiert sich pflegepolitisch für den ambulanten Versorgungssektor und ist selbst Geschäftsführer eines ambulanten Pflegedienstes. Die beiden sprechen heute über die Krankenhaus- und Pflegereform und den Vernetzungsgedanken. Doch passen die Reformen denn zur aktuellen Situation oder kann der Vernetzungsgedanke funktionieren, wenn die einzelnen Versorgungsgruppen nicht miteinander in den Austausch gehen? Oder wie können sich ambulante Pflegedienste zukunftssicher durch Spezialisierung aufstellen? Was Christian sagt und wie seine Meinung ist, das erfahrt ihr in dieser Folge im Podcast. In diesem Sinne, einfach weiter Podcast hören. Wir freuen uns auf euch.
Hallo und herzlich willkommen, lieber Christian, hier bei mir bei Pflege faktisch im Podcast. Und ich freue mich sehr, dass du die Zeit hast und dass du jetzt da bist und mit mir ein besonderes Gespräch führst, nämlich ja, über die ganz aktuellen Themen wie Spezialisierung von Pflegediensten, die Krankenhausreform und auch, ja, wie sieht so die Versorgungslandschaft insgesamt aus? Und Christian, du bist examinierter Altenpfleger, Inhaber eines ambulanten Pflegedienstes, Fachdozent im Sozial- und Gesundheitswesen und Mitbegründer der Bundesarbeitsgemeinschaft spezialisierter Leistungserbringer Wunde, der BAG Wunde, und engagierst dich auch in der Ruhrgebietsinitiative Pflege und gibst eben deiner Stimme vor allem auch den ambulanten Pflegediensten.
Ja, genau. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Wie gesagt, ich freue mich sehr und ich bin auch sehr gespannt auf unser Gespräch. Und vielleicht so zum Einstieg, Christian, du betreibst, wie schon gesagt, einen erfolgreichen ambulanten Pflegedienst und du engagierst dich auch auf politischer Ebene im Ruhrgebiet sozusagen. Da kennt genau. Man dich. Und jetzt einmal so die Frage, Pflege und Politik, ist das eine Zerreißprobe? Und ja, wann hast du dich eigentlich entschieden, dich auch auf politischer Ebene zu engagieren und deine Stimme der Pflege zu geben?
Ja, nochmal vielleicht einmal zu uns. Also wir sind ein normaler Pflegedienst im Mühlheim an der Ruhr. Wir haben uns 2019 schon auf den Weg gemacht, quasi in die Versorgung der chronischen und schwerheilenden Wunden uns zu spezialisieren und die HKP-Richtlinie halt ein bisschen mit bedienen zu können. Ja, Pflege und Politik, das ist ein gutes Thema. Ja, das ist wirklich eine Zerreißprobe. Also ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich dazu gekommen bin, dass ich mich politisch engagiert habe. Ich glaube, es lag vielmehr aus unserer Not heraus, dass wir immer wieder das Gefühl haben, wir werden in der Politik nicht gehört. Mhm. Wir haben mit der Ruhrgebietskonferenz Pflege haben wir ein ganz, ganz großes Netzwerk. Also es ist eine Arbeitgebervereinigung quasi von ganz vielen Einrichtungen, auch unter anderem aus der Wohlfahrtspflege, private Anbieter. Also es ist wirklich ein Zusammenschluss aller an der Pflege beteiligten Personen oder Einrichtungen. Durch diesen Zusammenschluss hatten wir immer wieder mal, ja, wir sagen da immer, wir machen ein bisschen Krawall, wir werden mal laut, ne, wir sagen mal unsere Meinung. Und da ist es dann halt irgendwann dazu gekommen, dass der Landtag uns eingeladen hat und die Opposition mit uns sprechen wollte, um einfach mal die aktuelle Lage in der Pflegelandschaft mal mit der Basis zu besprechen. Ich fand, das war ein gutes Signal, dass wir als Basis, als die Praktika endlich mal mit an die Tische kommen. Weil das ist, glaube ich, das Ausschlaggebende, was bisher immer so ein bisschen weggefallen ist. Wir haben uns immer irgendwie dahingesetzt und gesagt, boah, was haben die da oben wieder beschlossen? Aber haben wir wirklich schon genug getan, dass wir mit an die Tische kommen? Das ist jetzt gerade mein Weg, meine Berufung. Ja. Und es nimmt immer mehr Form an. Also wir betreiben ganz, ganz viel Pressearbeit. Wir unterhalten uns mit ganz vielen Machern. Wir unterhalten uns mit ganz vielen Entscheidern. Und da kommt langsam ein wenig Form und ein wenig Fahrt nimmt auf. Also das ist schon wirklich, also es macht mir wahnsinnig viel Spaß, weil ich will die Pflege verändern. Mhm. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil so wie es jetzt gerade läuft, kann es ja nicht weitergehen. Mhm.
Ja, da kommen wir, glaube ich, im Gespräch noch drauf. So wie es jetzt läuft, kann es nicht weitergehen. Aber vielleicht einmal nochmal zur Ruhrgebietsinitiative Pflege.
Also, die Ruhrgebietskonferenz Pflege.
Ach so, weil in der Presse und das, was ich recherchieren konnte, heißt es immer Ruhrgebietsinitiative Pflege. Nee, das ist ja völlig falsch. Genau. Ruhrgebietskonferenz Pflege, genau. Ja. Vielleicht kannst du noch zwei Sätze dazu sagen. Also was ist euer Ziel und was verfolgt die Initiative und kann im Endeffekt jede Einrichtung, ambulant, stationär, wie auch immer, wird man da Mitglied oder engagiert man sich? Oder?
Ja, also man wird Mitglied. Das Ganze wird koordiniert über einen Koordinator, der quasi die ganzen Einladungen fertig macht, auch den Input gibt, ne, wenn wir irgendwelche Themen aufgreifen. Und die Ruhrgebietskonferenz Pflege hat sich wirklich zur Aufgabe gemacht, halt mitgestalten. Also wir wollen mitmachen, ne? Und wir wollen erreichen, dass es besser wird und dass wir halt auch wirklich als Praktiker mit, als in Form einer übergreifenden Initiative, also nicht wie bei den Spitzenverbänden, halt der eine ist bei dem Verband, der andere ist bei dem Verband, sondern dass wir aus der praktischen Sicht einfach nochmal viel, viel mehr Input geben können. Aber Mitglied kann ja erstmal jeder werden. Ne? Wir haben, das ist natürlich die Beschränkung auf Ruhrgebiet, deswegen heißt es Ruhrgebietskonferenz. Aber ansonsten kann da jeder mitmachen.
Und ich hatte mich gefragt, um dass die Pflege in der Politik oder in der Öffentlichkeit gehört wird, braucht es dazu Initiativen oder auch, du hast ja auch eine bist auch Mitgründer der Bundesarbeitsgemeinschaft Wunde. Also braucht es solche Gruppierungen, Initiativen, Gleichgesinnte, die sich zusammentun, um dann der Pflege eine Stimme zu geben?
Ja.
Okay.
Definitiv. Also wir haben ja jetzt im Beispiel der Bundesarbeitsgemeinschaft Wunde, haben wir ja den Fall, dass wir halt auch ganz, ganz viele kleinere Pflegedienste haben. Die haben natürlich alle gar nicht diese Manpower, sich auch noch politisch zu engagieren und. Sodass wir das dann immer bündeln können und wirklich durch unsere Sprecher dann halt weitertragen können. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass es diese Initiativen gibt. Es gibt ganz viele. Ne? Es gibt die Alzheimer-Gesellschaft und. Also die brauche ich jetzt, glaube ich, nicht alle aufzählen. Aber es ist wichtig, dass wir so Initiativen haben, die sich nach vorne stellen können und wirklich halt gemeinsam etwas erreichen und halt auch in Abstimmung. Ne? Das ist ganz wichtig, ja.
Und jetzt hast du auch gesagt, dass 2019 ihr euch im Endeffekt schon auf den Weg gemacht habt, euch zu spezialisieren, um einmal die HKP-Richtlinie auch den Anforderungen zu entsprechen. Aber was war eure ursprüngliche Intention? Also ist die HKP-Richtlinie der Auslöser gewesen oder warum hast du gesagt, okay, du möchtest dich spezialisieren? Und erzähl auch mal ein bisschen von eurer Spezialisierung, weil ihr seid wirklich sehr speziell und ihr habt auch viele Wundmanager tatsächlich ausgebildet. Finde ich super spannend. Also von daher, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen deinen Weg dahin erklären.
Also für uns war eigentlich schon wirklich immer die Wunde das Ding, wo wir Bock drauf hatten. Also ich habe immer gesagt, bei uns im Laden will ich eine Wundversorgung, die qualitativ hochwertig ist. Weil wir haben einfach gesehen, was für Erfolge. Also ich habe in anderen Betrieben früher mal gearbeitet und da hatten wir wirklich der Dekubitus, der uns irgendwie ein Leben lang begleitet hat. Mhm. Ja, und wir haben halt gesehen, dass wir durch die Weiterbildung, durch die Kompetenzerweiterung unserer Mitarbeiter einfach wahnsinnige Erfolge erzielen konnten. Und das macht stolz, das macht viel Freude halt auch bei den Kunden, ne, zu sehen, hey, wir haben geheilt, wir haben nicht konserviert durch Unwissenheit, durch schlechte Versorgung, sondern wir konnten heilen. Und das war für uns so der Punkt, wo wir gesagt haben, komm, ne, da die HKP-Richtlinie kommt, wir wussten da ja noch gar nicht, was kommt jetzt genau auf uns zu. Und haben dann sukzessive angefangen, Mitarbeiter aus dem bestehenden Personalstamm, wir haben quasi alle Fachkräfte gefragt, wer möchte die Weiterbildung zum Wundexperten machen? Und da haben wir festgestellt, dass die Resonanz sehr hoch war. Und wir haben nach der Weiterbildung festgestellt, es passiert was mit dem Mitarbeiter. Also die normale Fachkraft, die wir vorher hatten, die halt auch so ein bisschen, ich sage mal so mit Scheuklappen, Betriebsblindheit durch die Welt gelaufen ist, kam mit einmal wirklich mit Ideen, mit Therapieansätzen, mit, die haben sich dann auch mal vor den Arzt gestellt und haben halt auch einfach mal die Therapie, die der Arzt verordnet hat, in Frage gestellt und haben das mit dem ausdiskutiert. Mhm. Das gab bei uns einen wahnsinnigen Motivationsschub. Und ich glaube, das war so der Punkt oder der ausschlaggebende Punkt, dass wir in so kurzer Zeit so erfolgreich werden konnten. Mhm. Weil wir arbeiten ja alle gemeinsam an etwas, was dem Kunden zugute kommt. Und das hat wirklich gut funktioniert.
Und wenn wir jetzt nochmal so in die Versorgungslandschaft gucken und auch das, was so die Bewegung, vielleicht noch nicht in diesem Jahr, aber die sich so ein bisschen abzeichnet in der ambulanten Versorgung und auch nochmal im Blick auf Kritik an der Krankenhausreform, weil ihr seid ja auch sehr öffentlich an die Öffentlichkeit gegangen, wenn ich das so sagen darf.
Und richtig.
Da ist mir die Frage gekommen, die Zukunft der Pflegedienste. Also ist denn die Zukunft der Pflegedienste wirklich mit einer Spezialisierung? Also ist es eine Notwendigkeit, um in dem Markt oder in der neuen Versorgungsstruktur, wenn wir mal ein bisschen drum spinnen, wie die aussehen könnte, bestehen zu können?
Das glaube ich nicht, nein. Also okay. Ich glaube, Spezialisierung ist wichtig, aber Spezialisierung sollte immer einhergehen mit was will ich denn? Also weil diese ganze Spezialisierung, da steckt ja ganz, ganz viel Arbeit drin. Und wenn ich das halt nur so halbherzig mache, ist das, glaube ich, auch nicht der richtige Weg. Es gibt Pflegedienste, die spezialisieren sich im Bereich der ambulanten Palliativversorgung. Das ist mega wichtig. Wir haben Pflegedienste, die spezialisieren sich in der Versorgung von Kindern, die typische Kinderkrankenpflege. Wir haben Pflegedienste, die spezialisieren sich im Bereich Tagespflege. Wir haben Kollegen, die machen es im Bereich Demenz, dass sie halt mehr im Betreuungssektor sind. Also ich glaube, wir haben schon eine ganz breite Spezialisierung in Deutschland. Mhm. Aber ich glaube, dass wir da halt das nochmal so ein bisschen spezifizieren müssten. Und ich glaube auch, dass im Rahmen der Krankenhausreform, das war ja immer unser Thema, also Punkt 1, in der Krankenhausreform wurde die Pflege wieder vergessen. Na, das ist einfach so, wenn ich mir das Eckpunktepapier durchlese, finde ich da halt nichts, was irgendwie auf Nachversorgung, also adäquate Nachversorgung hinweist. Wir haben da den Punkt der Level 1i Krankenhäuser, die kommen sollen. Das werden dann ja mehr oder weniger medizinische Versorgungszentren. Da muss man jetzt natürlich beobachten, dass das Personal, was da arbeiten soll, muss ja irgendwo herkommen. Jetzt ist halt unser Appell gewesen, Achtung, Achtung, ihr habt uns Pflege wieder nicht mit ordentlich reingenommen, weil wir ziehen ja an einem Seil, ne? Und wir schieben uns dann ja quasi die Kollegen ja nur noch hin und her, weil wir haben einfach nicht mehr. Es kommen halt auch nicht mehr Kollegen. Sodass wir da gucken müssen, dass wir das eher gemeinsam schaffen. Also in der sektorenübergreifenden Versorgung, dass zum Beispiel halt durch die Spezialisierung, jetzt im Bereich, also in unserem Fall die chronische Wunde, dass wir halt auch in diesen medizinischen Versorgungszentren halt mitgestalten können. Dass wir ja da sind, dass wir auch eine adäquate Nachversorgung in der Häuslichkeit sicherstellen müssen. Weil die Level 1i-Krankenhäuser wären ja auch bloß für eine vorübergehende Therapie angesetzt werden. Und da müssen wir Brücken schlagen. Das Ganze muss auf kommunaler Ebene passieren. Da gibt es hier schon ein paar Modellprojekte, zum Beispiel in Essen. Das macht der Peter Renzel, der Sozialdezernent da. Mit dem hatte ich letzte Woche Dienstag noch einen Termin, in einer großen Runde auch mit Politik, wo er das mal vorgestellt hat. Das fand ich ganz interessant, weil da werden Brücken geschlagen. Ne? Wir müssen mehr versuchen, gemeinsam zu versorgen, weil sonst werden die Versorgungslücken immer größer. Und die Häuslichkeit ist ganz, ganz wichtig. Ne? Also 80% der Kunden können ja gar nicht mehr selbstständig in die Praxis. Ne? Wie soll das funktionieren? Ne? Dann werden wir demnächst irgendwie einen Mangel an Krankentransportdiensten haben, weil die alle gar nicht dahin transportiert kriegen. Deswegen umso wichtiger ist es da in den verschiedenen Bereichen eine adäquate Spezialisierung, also eine gute, qualitativ hochwertige, weil damit verhindern wir Drehtüreffekte in Kliniken. Also wenn ich mir den Pflegereport der Barmer angucke, ist das alles ja schön und gut. Wir sehen da ja schon, dass die Krankenhäuser überlastet sind und dass wir da durch eine bessere Versorgungsstruktur, ich sage jetzt Struktur, weil die Versorgung hier draußen ist schon gut, aber die Strukturen sind noch nicht dementsprechend. Wenn wir die Strukturen dahin kriegen, dass wir adäquat versorgen können, dann werden wir das Gesundheitssystem auch ein bisschen unterstützen, ja, was heißt ein bisschen, also massiv unterstützen können und halt in den einzelnen Bereichen Ressourcen schonen können.
Und jetzt, nach meinem Verständnis nach, Krankenhausreform und auch die Pflegereform, die setzen sich ja schon ein für die Vernetzung. Die Frage ist nur, Was kritisierst du genau oder was kritisiert ihr genau an der Krankenhausreform oder der Pflegereform? Sind es tatsächlich die Strukturen, die nicht vorhanden sind oder hat man das sich noch nicht genau durchdacht? Und die andere Frage ist noch, also ich hatte mich sehr mit den Level-1-Häusern auseinandergesetzt, da gab es letztes Jahr auch einen Podcast dazu und auch eben über die Krankenhausreform und so weiter und eben auch Community Health Nursing ist ja auch ein Ansatz, den ich ziemlich spannend fand. Also es gibt ja schon diverse Ansätze, die ich eigentlich per se jetzt erstmal auf dem Papier ganz gut finde.
Richtig.
Findet das den Weg in die Praxis?
Der Weg in der Praxis ist noch nicht da. Und dafür wurden wir halt auch nicht mit an die Tische genommen. Ne? Es wurde wieder, ne, ich sage halt immer, es ist immer schön, dass unsere Spitzenverbände über Entscheidungen in Kenntnis gesetzt werden, aber dass wir aktiv daran mitgestalten können. Wie kann man denn die Vernetzung besser hinbekommen? Wie können wir denn aus dem Krankenhaus heraus über das Entlassmanagement eine lückenlose, ne, ich sage immer lückenlose Übergang in die Versorgung in der Häuslichkeit hinkriegen? Das Entlassmanagement ist ein ganz, ganz großes Thema in Deutschland. Wir haben uns irgendwann alle mal dafür oder dazu vereinbart in den Gesundheitskonferenzen, das halt mit Überleitungsbögen und. Aber in der Praxis ist das, ich sage einfach mal, wirklich teilweise wirklich noch eine Vollkatastrophe. Wir haben wirklich die Problematiken, dass Kunden ohne Verbandsmaterial übers Wochenende entlassen werden, die Verordnungen häuslicher Krankenpflege, die für uns sehr existenziell sind in der ambulanten Versorgung, damit wir überhaupt erstmal in die Versorgung können, weil sonst kriegen wir es ja hinterher mit der Kasse gar nicht abgerechnet und eigentlich dürfen wir ja, wir haben ja eigentlich keinen Auftrag, sind lückenhaft, falsch, müssen bestimmt nochmal mindestens zweimal zum Ändern, weil die Strukturen in den Krankenhäusern das teilweise noch nicht hergeben, dass diese Dinge ordentlich ausgefüllt werden. Es gab früher, gab es immer auf der Station, gab es eine Schwester, die hat diese Dinge erledigt. Die war dann immer sehr gewissen, die hat vorher mal eine Schulung gehabt, die wusste ganz genau, wie wird so eine Verordnung ausgefüllt und. Jetzt haben wir in den Krankenhäusern den Fall, dass das nur noch die Ärzte machen dürfen, ist jetzt ärztliche Aufgabe. Und die Ärzte haben natürlich einen ganz anderen Ansatz. Sie haben so ein Ding noch nie in der Hand gehabt. Die wechseln auch sehr oft auf den Stationen. Das ist schwierig. Und da haben wir dann immer wieder unsere Probleme. Also Probleme, die halt auch einfach Zeit und Geld kosten. Mhm. Ja, und das ist das, was ich immer sage. Die sektorenübergreifende Versorgungsstruktur, die muss anders aufgebaut werden. Es muss möglich sein, dass ich im Bereich, also ich rede jetzt immer von dem Bereich der chronischen Wunde, dass ich jetzt als spezialisierter Leistungserbringer bekomme ich den Anruf aus einem Krankenhaus, habt ihr Kapazität, ich habe hier eine chronische Wunde, die kommt morgen raus. Gut, dann kann ich sagen, alles klar, nehmen wir auf. Ideal wäre, ich könnte jetzt einen Mitarbeiter, unseren Fachtherapeuten, in das Krankenhaus schicken. Er hätte direkt einmal Kontakt mit dem behandelnden Arzt, könnte einmal die Entlasttherapie besprechen. Ist es der richtige Weg? Können wir was umstellen? Kann eventuell sogar bei dem letzten Verbandswechsel im Krankenhaus einmal dabei sein. Und kann mit dem Arzt zusammen die Verordnung umstellen. So, dieses Erstgespräch findet im SGB V erstmal keine Anrechenbarkeit. Ja. Ne? Also das gibt es nicht. Und andersrum wäre es so, im SGB XI könnte ich das auch nicht machen, weil der Kunde liegt nur im Krankenhaus. Mhm. Und ich könnte es erst abrechnen, wenn er in der Häuslichkeit ist. Und diese Strukturen, die uns das Arbeiten einfacher machen würden, oder auch dem Krankenhaus einfacher, weil so, ne, ich schicke den Kunden dann oder den Angehörigen vom Kunden am Wochenende nochmal ins Krankenhaus und sage dem, fahren Sie bitte dahin und holen Sie Verbandsmaterial. Das sind ja alles Wege und Aufwand, der in allen Bereichen einfach dann total unnütz ist. Ja. Diese Dinge versuchen wir jetzt halt politisch anzugehen, dass wir halt darauf immer hinweisen. Ich denke, das ist ein guter Ansatz, weil wir müssen mehr miteinander machen. Das ist jetzt immer so dieses, das ist der Sektor und der darf nur so abrechnen, der darf nur so abrechnen. Das muss aufgebrochen werden, sonst werden wir die Versorgungslücken nicht in den Griff bekommen. Ne? Mhm. Weil das Problem ist ja, wenn der Kunde jetzt am Wochenende aus dem Krankenhaus kommt, hat kein Verbandsmaterial. Ich sage jetzt mal, wenn jetzt und unsere Mitarbeiter haben für eine Erstversorgung immer noch Verbandsmaterial dabei. Aber es gibt genug Pflegedienste, ne, die sowas ja nicht haben. Die sich ja nicht spezialisiert haben auf chronische Wunden und die ja aber auch noch in der Versorgung sind. Das ist ja auch noch gut so, weil alleine können wir das ja gar nicht schaffen. Na, also wenn ich sehe, wie viele Pflegedienste sich aktuell ja noch nicht auf dem Weg machen, ist ja auch vollkommen okay. Der eine hat da Bock drauf, der andere hat da keinen Bock drauf. Aber dann brauchen wir ja auf jeden Fall die Fachkräfte auch noch, mit Unterstützung durch uns eventuell. Ne, mhm. Dass wir halt eine Therapieüberwachung machen oder ne, also das, was ja in der Vergangenheit ja auch schon immer durch die Homecare-Unternehmen immer wieder mal mit angeboten wurde. Mhm. Ne, das ist auch wichtig, alles wichtig.
Zwei Fragen, die mir dazu eingefallen sind. Einmal in meiner Logik, unabhängig jetzt auf der politischen Ebene oder Peng, aber in meiner Logik werden doch alle, das Krankenhaus und auch die ambulante Versorgung, das Interesse haben, Ressourcen zu schonen und vielleicht auch im Sinne des Klienten, des Bewohners, des Patienten zu entscheiden, würde ich doch alles dafür tun, dass mein Klient gut in die Häuslichkeit zurückgeht. Und wenn ich das nicht auf politischer Ebene habe, dann sollte ich doch versuchen, zumindest in meinem regionalen, als Krankenhaus, als ambulanter Pflegedienst, in meinem regionalen Umfeld eben diese Strukturen so zu optimieren, sage ich mal vorsichtig, oder? Also das wäre tatsächlich mein Ansatz, aber das scheint tatsächlich nicht so zu sein. Ich bin ja schon lange aus der Akutklinik raus, muss ich auch gestehen. Und ich habe es natürlich in Frankfurt in wirklich, sage ich mal, guten Strukturen, städtischen Strukturen gemacht. Da war es relativ einfach, die Leute aus der Häuslichkeit zu entlassen. Aber wie gesagt, das ist auch schon ein paar Tage her. Also
es ist wirklich schwierig. Ne? Also wir versuchen es hier auf kommunaler Ebene, bin ich bei der Konferenz Alter und Pflege anwesend gewesen. Da habe ich dieses Thema auf den Tisch gebracht, habe gesagt, wir müssen kommunal, damit wir uns kommunal mal gut aufstellen, müssen wir mal alle Akteure irgendwie an einen Tisch bekommen. So, das ist aber halt auch in unserer, in der jetzigen Pflegesituation, wo wirklich so ein Durcheinander ist. Ne? Es sind ja jetzt ganz viele Sachen gekommen. Ne? Auf der ärztlichen Seite haben wir jetzt die E-Rezept-Einführung. Dann haben wir auch einen massiven Personalmangel in den Praxen, hohe Krankheitsstände überall, sodass halt, also es ist halt sehr, sehr zäh, dass man wirklich alle Berufsgruppen irgendwie mal an einen Tisch bekommt. Aber der Ansatz ist auf jeden Fall da. Das versuchen wir hier in Mülheim auf jeden Fall schon etwas länger. Da haben wir in kleinen Strukturen haben wir das auch schon aufbauen können, wo wir dann halt mit dem Wundmanagement aus den Kliniken halt sehr noch enger zusammenarbeiten. Aber wenn ich das jetzt übertragen soll, halt auf andere Städte, auf andere Bundesländer, ne, da ist halt wirklich noch ganz, ganz viel Arbeit. Und das sollte ja unser Ziel sein. Mhm. Dass wir nicht nur punktuell gucken, sondern dass wir unser Gesamtsystem einmal anpacken müssen. Mhm. Ich weiß, dass wir das in dieser Legislaturperiode nicht mehr hinkriegen, dass die komplette Pflege reformiert wird. Aber ich glaube, wir müssen die weg von, ich baue mal hier einen Balkon, ich baue mal da einen Balkon dran und müssen mal den Fokus mehr auf die Mitte richten, wo eigentlich die größten Probleme sind. Das geht im SGB-11-Bereich los, der Bereich Digitalisierung. Die digitale Unterschrift des Kunden ist noch nicht wirklich möglich, weil unsere Rahmenverträge das nicht hergeben. Mhm. Die Rahmenverträge regeln, dass ganz klar der Kunde handschriftlich auf dem Leistungsnachweis unterschreiben muss. So, da sind unsere Verbände jetzt auch schon etwas länger dran, wo ich halt auch sage, warum dauert es so lange? Wir haben ein Problem. Ne? Als es hieß, dass jetzt dass wir jetzt in kürzester Zeit ganz viele Windräder brauchen, ging das doch auch ganz schnell. Aber der Bereich Pflege ist halt leider immer so ein bisschen stiefmütterlich hinten dran. Und Pflege ist nicht sexy. Mhm. Das ist halt das Problem, glaube ich. Pflege wird für die breite Gesellschaft immer erst dann zum Thema, wenn sie wirklich eintritt. Also wenn eine Pflegebedürftigkeit eintritt, wenn übergangsweise nach einem Krankenhausaufenthalt Hilfe benötigt, dann haben wir hier diese Anrufe, ne? Ja, ich brauche morgen einen Pflegedienst, können Sie kommen? Wir sagen, nee, ja, Sie sind jetzt schon der 15., den ich anrufe, weil was ist da denn los? Ne? Also das kommt in der breiten Gesellschaft noch nicht ganz an. Ne? Das ist jetzt halt auch so ein bisschen mit unser Ziel, dass wir die breite Gesellschaft mal so ein bisschen darauf aufmerksam machen, hey, wir nehmen nicht auf, weil wir keinen Bock haben, sondern wir nehmen auf, weil wir es nicht können. Mhm. Ne? Weil das ist ja auch immer so der Punkt, ne, dass sie dann, ja, der kann mich nicht aufnehmen. Ich weiß auch nicht warum. Da sollen die doch einfach Personal einstellen. Ja, also das sind so die Antworten, die man dann kriegt.
Zweite Frage, die mir eben noch in den Kopf geschossen ist, abgesehen von den politischen Rahmenbedingungen und den Strukturen. Wie finanziert sich das Ganze denn jetzt bei dir? Also du hast dich tatsächlich auf den Weg gemacht und geht ihr in die Kliniken und ist das eine Wunschvorstellung oder habt ihr wirklich die Kooperation und sagt, okay, wenn ihr Wunden habt, dann gucken wir da einmal mit drauf, dann ist das ja eine Selbstleistung oder eine Eigenleistung, die ihr mitbringt als Serviceleistung. Also wenn sich ein Pflegedienst auf den Weg zur Spezialisierung macht, wie kriegt er das finanziert? Also lohnt sich das?
Also, das ist echt eine schwierige Frage. Also Lohn tut sich auf jeden Fall, sich auf den Weg zu machen. Wirtschaftlich lohnt sich das derzeit aktuell nicht. Das muss ich einfach ganz klar sagen. Also das ist ein bisschen Idealismus, den wir hier an den Tag legen, wo ich halt meine Mitarbeiter auch wirklich mit modernen Geräten ausstatte, wo wir halt auch wirklich einmal investiert haben. Ich sehe aber die Erfolge und ich sehe, dass wir da plus minus null eigentlich immer ganz gut rauskommen. Dementsprechend gucken wir halt wirklich immer drauf, dass wir die Wege so kurz wie möglich halten, dass wir den Kontakt zu den Fachärzten, zu den Kliniken halt so aufbauen, dass es eher immer auf so einem, ich sage immer, kurzer Dienstweg. Mhm. Ja? Also, dass wir Informationen schneller austauschen können, dass das, also dass ich jetzt noch keinen Wundexperten oder den Fachtherapeuten in die Klinik schicken muss, der dann da gegebenenfalls, ich sage jetzt mal, eine Dreiviertelstunde geblockt ist. Aber das wäre mein Wunsch. Ne? Mhm. Deswegen ist mein Wunsch ja auch an die zukünftige Vergütungsstruktur, dass auf jeden Fall das Aufnahmegespräch separat vergütet wird, genauso wie im SGB-11-Bereich. Und dass halt auch die Evaluation auch nochmal einen separaten Punkt bekommt, weil das natürlich auch viel mehr Arbeit mit sich bringt als die tägliche Versorgung.
Mhm. Jetzt haben wir schon ganz viel gesprochen, aber die Frage vielleicht noch so zum Schluss, die Versorgungsstruktur in Deutschland, also wie geht es denn deiner Meinung nach weiter oder wie sieht denn eine mögliche zukünftige Versorgung aus?
Also die mögliche Versorgung, so wie ich sie in meinem Kopf habe, ist halt wirklich, dass wir mehr Allianzen haben. Wir werden mehr Allianzen brauchen, damit wir die Versorgungslücken nicht so groß werden lassen. Und wir werden mehr Spezialisten haben. Ja, also wir haben ja immer wieder den Punkt, dass wir die Fachkräfte müssen anders eingehen. Wir haben nicht mehr so viele Fachkräfte. Mhm. Und wir werden dann Fachkräfte wirklich nur für die bestimmten Bereiche abstellen, wo die Fachkraft gefordert ist. Ja, und das ist dann... Ja, ich glaube, es wird ein größeres Miteinander. Also wir werden mehr miteinander arbeiten als, wir haben es ja immer noch, immer wieder mal gegeneinander, ne? Weil es anders gar nicht funktionieren wird.
Ja, also es bleibt auf jeden Fall spannend. Und ja, ich in einer zweiten Folge im Podcast darf ich mich mit einem deiner Mitarbeiter unterhalten, mit dem Martin. Und da bin ich auch schon ganz gespannt, weil da geht es mich dann einmal nochmal um die praktische Anwendung auch des Fachwissens und ja, wie so Wunden versorgt werden können. Da freue ich mich auch ganz, ganz doll drauf. Und ansonsten, Christian, ich wünsche dir erstmal alles Gute und eine kräftige weitere Stimme mit ganz viel Krawall. Und ich freue mich wieder von dir zu hören und zu lesen. Und ich denke, wir sehen uns auch irgendwie wieder zwischendurch auf Messen und Roadshows und dann ganz auch bestimmt. Auf dem Kaffee. Genau.
Alles
dann
klar.
Erstmal vielen Dank an dich.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Den Blogbeitrag zu dieser Folge liest du wie gewohnt auf unserer Homepage unter www.medifoxdan.de. Bei Fragen oder Wünsche zum Podcast schreib mir doch einfach unter pflegefaktisch@medifoxdan.de oder folge mir auch einfach auf Instagram oder Facebook. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schenk mir einfach deine Sterne für eine gute Bewertung. In diesem Sinne, einfach weiter Podcast hören. Ich freue mich auf dich. Powered by MediFox Dan.